Ja, hallo Bernd. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich sehr. Vielen Dank schon mal. So habe ich heute mal die Gelegenheit, alle meine Fragen, die mich rund um die digitale Transformation in Unternehmen beschäftigen, loszulassen. Du hast ja da wahnsinnig viel Erfahrungen. Also vor allen Dingen, was so diese komplette Geschichte angefangen bei der Strategie, Prozessgestaltung, dann was die IT machen muss und bis hin zu Governance in Unternehmen. Das hast du ja alles schon sowohl als Berater, aber auch intern als Chief Digital Officer durchgeführt. Und vor allen Dingen auch, jetzt wenn man es mal anschaut, so vom Fokus hier eher in Handelsunternehmen, wo es dann um Multi-Channel-Services ging und um E-Commerce-Business-Strategien. Ne? So war ja in den letzten Jahren vor allen Dingen dein Fokus. Und wenn man sich jetzt nochmal die Digitalisierung insgesamt anschaut, habe ich so den Eindruck, das hat eigentlich in den 80ern begonnen. Also da habe ich Diplomarbeit gemacht, das war meine erste Tätigkeit am PC. Und dann wurden so nach und nach die Arbeitsplätze ausgestattet mit PCs. Dann gab es die ersten CAD-Simulationen, die ersten Internethandelgeschichten. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es eigentlich erst vor 10 Jahren. Da kam so dieses Damoklesschwert, es muss alles digitalisiert werden, Industrie 4.0. Und dann wurden eben auch neue Rollen in Unternehmen eingeführt, eben dieser Chief Digital Officer, der direkt bei der Geschäftsleitung auch unterwegs war und wo man erst nicht wusste, was hat jetzt eigentlich der IT-Leiter noch zu tun, wird er jetzt ersetzt? Also es musste ja dann eine neue Art der Zusammenarbeit geben. Also war durchaus spannend. Und Corona hat das Ganze dann extremst beschleunigt, ne? Also hat jetzt vieles gemacht, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Aber dass jetzt extrem viele Arbeitsplätze durch Digitalisierung schon weggefallen sind, da habe ich irgendwie nicht unbedingt so den Eindruck. Also ist die Frage, was noch passieren wird. Worauf ich heute mich speziell mit dir fokussieren möchte, sind das, was unsere Mentees im Cross-Mentoring umtreibt. Da haben wir einige dabei. Du warst ja selber auch schon als Mentor dabei, kennst sie. Sie kennt dich auch vor allen Dingen aus der aktuellen Runde. Da hast du eine phänomenale Keynote am Auftakt hingelegt, als Tänzer, der du ja auch bist, und hast einen tollen Vergleich gebracht zwischen Business Leadership und Profitanzsport, ne, und hast auch da so ein paar Punkte gebracht, die man schon sehr gut übertragen kann auf das, was wichtig ist als Change Manager. Ja, aber jetzt nochmal auf die Fragen, die so an mich oder an uns herangetragen werden im Mentoring ist, vor allen Dingen, wenn jetzt, ja, sage ich jetzt mal so, eher jüngere Experten die Projektaufgabe bekommen, einen Bereich oder auch zentral eine Digitalisierung durchzuführen, wo sie wirklich sehr viele Stakeholder haben und wirklich sehr viele unterschiedliche Personen, Zielgruppen im Unternehmen mit auf den Karren draufgenommen werden müssen. Ne? Und da kommt immer die Frage, wie gelingt es mir, mit den Widerständen umzugehen? Ne? Also ich fange jetzt gleich mal mit der Frage an. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen? Wie? Du hattest ja mit Sicherheit als Chef von derartigen Projektleitern die Dinge eben auch ähnlich im Unternehmen.
Ja, hallo Susanne erstmal, auch von
Hallo.
meiner Seite und ein herzliches Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, du triffst natürlich gleich auf den Punkt. Die große Frage mit den Widerständen und das ist eine Sache, da kann ich den jungen Nachwuchskräften immer nur sagen, das wird nicht aufhören. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man in diesen Job reingeht. Denn am Ende des Tages geht es ja gar nicht so sehr, dass wir jetzt Technologie pushen in den Unternehmen, sondern es geht ja darum, dass wir Veränderung vorantreiben. Also welche
Genau.
Möglichkeiten bieten sich denn auf Basis von Technologie? Welche neuen Geschäftsmöglichkeiten bieten sich? Wie schaut ein Markt heutzutage aus? Wie schaut ein Ökosystem heutzutage aus? Wie arbeitet dieses Ökosystem und wie müssen dann wir arbeiten, damit wir da auch reinpassen? Bis hin natürlich zu der Frage, was erwartet eine Nachwuchsgeneration an Mitarbeitenden von mir als Unternehmen, dass die sagen, oh, da habe ich Lust, dann möchte ich dabei sein. Und das ist eine Veränderung, die hört auch nie auf. Wenn es mal eines Tages nicht mehr die Digitalisierung ist, wird es was anderes sein. Und es gibt keinen Weg um den Satz drumherum, Veränderung tut weh. Veränderung bedeutet, Dinge, die man liebgewonnen hat, irgendwann auch mal loszulassen. Wir kennen das ja aus dem Studium mit der schöpferischen Zerstörung. Das ist tatsächlich etwas, was vielen Unternehmen nicht leicht fällt, speziell dann natürlich den Führungskräften, die das ja erschaffen haben und natürlich da auch jeden Tag sehen, was sie geschaffen haben, und davon jetzt loszulassen, ist für viele natürlich emotional erstmal schwierig, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Ich glaube, es ist hier dann auch wichtig, in der Rhetorik wirklich zu sagen, es geht ja nicht darum, dass das schlecht ist oder schlecht gewesen ist, sondern die Frage ist ja nach vorne gerichtet, wie können wir es weiterentwickeln? Denn hundertprozentig sind da ja auch Assets drin und Assets geschaffen worden, die wir für den nächsten Schritt der Reise auch brauchen. Und hier dann natürlich mit diesen Leuten in den Austausch zu gehen, zu sagen, du hast das geschaffen, ich habe eine Idee, wie legen wir das jetzt zusammen? Das ist dann der Schlüssel eben dieser Tätigkeit.
Ja.
Und da ist dann, glaube ich, auch ist notwendig, dass man auf die Menschen als Mensch zugeht und diese Emotionen auch würdigt und wertschätzt und wahrnimmt und mit ihnen transparent umgeht, aber auch sich selbst transparent macht. Das ist etwas, was ich meiner Digital-Community immer so ein bisschen ins Gebetbuch schreibe, dass es nicht so hilfreich ist, wenn wir immer auf diesem Evangelisten, Guru, Rebellen, Ninja-Status drauf rumtreten und auch uns dann gemeinsam mit einer Startup-Szene selbst beklatschen. Das ist für die Außenstehenden im Unternehmen, die oft noch nie Berührungspunkte hatten, erstmal befremdlich.
Ja.
Und das muss man übersetzen und da natürlich auch im eigenen Unternehmen den Leuten als Personen einen Andockpunkt sein und sagen, ich erkläre dir mal, was da eigentlich passiert und was da der Hintergrund ist. Und am Ende des Tages muss es gelingen, da ein Miteinander hinzubekommen. Denn wie bei allen großen Fragen auf dieser Welt, wir kommen da nur gemeinsam raus. Und das ist dann im Unternehmen dann auch, wenn wir das Unternehmen verändern, schaffen wir das nur gemeinsam.
Ja, also das heißt im Prinzip wie bei allen anderen umfassenden Veränderungsprozessen ist da ganz schön viel Psychologie mit im Spiel.
Natürlich. Und das beginnt ja auch schon am Anfang. Du hast vorhin angesprochen, meine Sportanalogie. Ich glaube, psychologisch beginnt es erstmal mit Demut. Ein Sportler muss immer erstmal, wenn er sich vornimmt, irgendwann mal Weltmeister zu werden, das Erste, was man machen muss, ist, sich heute anzugucken und zu sagen, was kann ich schon, was kann ich aber auch noch nicht.
Ja.
Und sich das wirklich ehrlich anzuschauen, weil nur wenn ich mir das anschaue, weiß ich, was ich zu trainieren habe, damit es mit dem Weltmeistertitel mal was wird.
Ja.
Und das ist eben mit dem Unternehmen das Gleiche, da ist schon die erste Hürde, gerade die Hidden Champions dieser Welt, das ist natürlich dann immer, ja, aber wir sind doch toll und wir sind doch klasse und wir sind doch Weltmarktführer. Mhm. Das ist überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist ja, wo wollen wir hin? Und wenn dieses, wo wir hinwollen, noch größer ist als das, wo wir heute sind, dann gibt es hundertprozentig Dinge, die wir nicht können. Und das muss man dann tatsächlich erstmal dahin bekommen. Der nächste Schritt ist natürlich, diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Ja, ich will das. Ja, ich will in ein Weltmeisterschaftsfinale. Weil nur, weil du diesen Ehrgeiz hast, dann arbeitest du auch dafür. Wenn du das gar nicht willst, wenn du da überhaupt nicht den Sinn davon einsiehst, dann wirst du auch nicht trainieren und dann wirst du auch nicht so viel trainieren, dass dir alle Knochen wehtun. Das ist im Unternehmen auch nichts anderes. Das sind wir bei diesem großen Thema von dem Why. Warum machen wir das? Wo wollen wir hin? Was ist unser Polarstern? Das müssen die Leute nachvollziehen können, weil ansonsten gehen sie den Weg nicht mit.
Genau.
Und dann, und auch das kennt jeder Sportler, kommen natürlich die Frustmomente. Alles, was man neu beginnt, funktioniert nicht gleich. Es gibt keine Fähigkeit, die wir in unserem Leben mal neu erlernt haben, die beim allerersten Mal gleich perfekt funktioniert hat. Ich erinnere die Leute immer ans Fahrradfahren. Da sind wir ein paar Mal runtergefallen und sind wieder aufgestiegen, solange bis es dann so wurde, dass wir heute nicht mehr drüber nachdenken. Und genauso ist es mit neuen Fähigkeiten im Unternehmen auch. Und durch diese Frustmomente durchzugehen im Sinne von, verdammt, ich will das aber hinbekommen und was habe ich aus dem letzten Sturz gelernt, was darf ich nicht mehr tun, Das ist auch eben so psychologisch, glaube ich, eine wichtige Sache.
Ja.
Und summa summarum, um das jetzt ganz rund zu machen, psychologisch auch dieses Team zu formen, zu sagen, wir werden das nur gemeinsam schaffen. Eine Mannschaft gewinnt nur als Mannschaft einen Weltmeistertitel. Und dann wird es am Ende nicht mehr darum gehen, wer da den meisten Ballbesitz hatte oder sonst irgendwo, sondern diese Mannschaft hat das gewonnen. Mhm. Und da braucht man natürlich auch Leute, die Lust auf sowas haben und die sich auch als Teamplayer sehen und die dann als Team sowohl durch die Täler durchgehen, aber natürlich auch die Erfolge feiern.
Ja, und das sehe ich jetzt, wenn ich dir so zuhöre, so als ersten Versteher und empathischen Menschen, der auf die, jetzt sage ich mal, mächtigen Widerständler zugeht, schon die Firmenleitung erstmal. Und dann auch wirklich jemanden wie du oder eben aus der oberen Hierarchieebene, der das Team zusammenstellt und der dann schaut, was sind die Leute, die das wirklich treiben können. Und die brauchen dann aber auch entsprechende Fähigkeiten. Also weil ich sehe jetzt tatsächlich so unsere jungen, engagierten Leute, die vor allen Dingen ausgewählt werden, weil sie eben so engagiert und bissig und ehrgeizig sind und unheimliches Wissen in IT haben, sich da schon bewährt haben. Und dann haben sie Stakeholder dabei und sagen auch oft, also ich habe das Gefühl, da wird wirklich nicht nach fachlichen, sachlichen Argumenten entschieden, sondern es ist so viel Macht mit drin, da wird so viel ausgebremst. Ich habe manchmal irgendwie, bleibt mir die Spucke weg, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum und wie da bisweilen wirklich so Keile zwischen die Beine geworfen werden. Ne? Also es ist schon nochmal eine verschärfte Geschichte. Und da sehe ich dann zum Teil auch die Fähigkeit, jetzt selbst wenn jetzt sich der Projektleiter jetzt, ähnlich wie du es jetzt wunderbar dargestellt hast, was in den Leuten abgeht und was da auch so sein muss, um einer Vision sich zu nähern, um ja mit gemeinsamer Teamenergie ranzugehen, da sind die dann oftmals auch nicht in der Lage, weil die Akzeptanz oder das Standing dem gegenüber, die eben sagen, was willst du denn damit, das hat doch funktioniert, ich brauche da jetzt nichts Neues. Na, also wie können die denen dann begegnen? Ne? Also was haben die für Möglichkeiten?
Naja, ich denke, wenn man so einen Auftrag bekommt,
ja,
sind zwei Sachen wichtig. Und ich mache das auch heute, wenn Firmen auf mich zukommen und mich mal um Rat fragen.
Ja.
Das eine ist Klarheit des Auftrages.
Ja.
Und da gucke ich immer den Auftraggeber an und frage wirklich auch manchmal ganz provokativ, seid ihr euch dessen bewusst, was ihr hier lostretet? Und das ist keine angenehme Frage für viele Unternehmensführer, aber ich glaube, es ist legitim. Also auch wenn man eingeladen wird und soll so einen Auftrag übernehmen, dass man auch die Frage zurückstellt und sagt, ich möchte das klar haben, ne? Weil es werden Dinge passieren, die ihr heute nicht so vorhergesehen habt. Und es werden auch Dinge passieren, wo es knirschen wird. Also wenn Leute irgendwie 20 Jahre das Gleiche machen, dann schreien die nicht Juhu, wenn man auf einmal ihre Welt verändert. Seid ihr euch bewusst und habe ich dann auch diesen Rückhalt? Ne? Und da gibt es dann kein Vielleicht.
Ne? Ja.
Und das muss man, glaube ich, immer so offen ansprechen. Und dann ist, glaube ich, die große Gefahr, gerade bei den jungen Nachwuchskräften, von denen sprichst, die fühlen sich natürlich geehrt, wenn sie so einen Auftrag bekommen. Die sind ja auch von dem Thema intrinsisch begeistert und wollen das voranbringen.
Ja.
Aber ich glaube, es lohnt sich auch da immer einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, habe ich überhaupt die Mechanik, diese Aufgabe erfolgreich abschließen zu können? Und das ist schon spannend, auch mit Blick jetzt auf 20 Jahre Digitalisierung. Man hat ja früher immer gesagt, so ein CIO, der an den CFO berichtet, das kann nicht so richtig funktionieren, weil der guckt ja nur aufs Geld.
Genau, ja.
Beim CDO ist es ja ganz oft, dass der an den CEO berichtet, weil man sagt, naja, man braucht halt dieses Gewicht im Hintergrund.
Ja.
Das Problem ist aber tatsächlich, wenn man dann so eine Stabsstelle ist, man hat nur ein Vorschlagsrecht. Also man findet im Kerngeschäft ja nicht statt. Also wenn die Kollegen der Geschäftsführung dann gemessen werden an ihren Ergebnissen, die meistens irgendwie Umsatz, Profit oder so ähnlich heißen, und da Digitalisierung nicht drin stattfindet in diesen Zielen, dann kann ich natürlich so viele Vorschläge machen, wie ich will. Dann kriege ich auch vielleicht ein oder zwei rum und die anderen zwei sagen, ich habe gerade andere Prioritäten.
Ja.
So, und dann wird's doof. Ne? Und das ist dann auch eine Sache, wo man als junger Mensch dann auch sagen muss, das ist nicht die Mechanik, die funktionieren kann. Also ich finde den Auftrag toll, aber lasst uns wirklich mal offen drüber reden, welche Mechanik er braucht, um dann wirklich das Unternehmen voranzubringen, weil ansonsten verbrennen wir das Thema und wir verbrennen die Person. Das ist ja dann auch der Punkt.
Ja.
Und das kann auch nicht im Interesse eines Unternehmenschefs sein.
Ja.
Und wir wissen alle oder wir kennen Unternehmen oft genug, dass dann, wenn man eigentlich mit der Sache hadert, man das ganz gerne auf die Person bezieht. Ja. Wir sind in den Transformationsjobs, wir sind ganz oft Staatsfeind Nummer eins. Nicht, weil wir das sein wollen, sondern weil das unser Auftrag ist. Also zu sagen, wie können wir diesen Staat weiterentwickeln, heißt, es ist nicht mehr so wie vorher. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man auch als junger Mensch führen kann, muss und darf. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Gib mir bitte Klarheit des Auftrages und sag mir, welche Mechanik ich habe, die greift, wenn es knirscht. Und ich glaube, dass allein die Diskussion darüber schon ganz oft auch den Unternehmen in sich hilft, statt einfach zu sagen, naja, wir nehmen uns jetzt einen lustigen Projektleiter und der soll uns dann halt mal digitalisieren. Das ist, glaube ich, schon eine sehr wertschöpfende Diskussion.
Ja, absolut. Ja, also ich muss da gerade dran denken, wir haben bei den Change-Projekten auch immer eine Stakeholder-Analyse im Vorfeld gemacht und haben wirklich geschaut, wo sind die mächtigsten Gegner des Projekts und wie kriegt man die dazu, dass sie wirklich Promotoren werden. Ne? Das ist wirklich zum Teil psychologische Einstieg in die sachliche Ebene, dass man wirklich eine gute Beziehung zu allen wichtigen Akteuren aufbaut und sich gerade auch erstmal am Anfang den Skeptikern annimmt und auch es wird ja oftmals die Angst oder so, die du vorhin angesprochen hast, was zu verlieren oder das, worauf man stolz ist, das, was man aufgebaut hat, das wird jetzt verändert, ist nicht mehr so viel wert, das sprechen die ja nie so an. Ne? Das wird ja immer versteckt hinter sachlichen Argumenten. Und da braucht es dann schon auch ein gutes Standing, da braucht es eine gute Vorbereitung, da braucht es wirklich, so wie du es gesagt hast, ein gutes Agreement auch mit dem Auftraggeber, wie können wir eskalieren, wenn wir irgendwo hängen bleiben. Aber ich denke, das ist schon, sind schon sehr wertvolle Hinweise. Und ich glaube, wer es schafft, durch so ein Projekt durchzugehen, der hat sich ein ganz schön starkes Rückgrat dann auch angeeignet. Also Erfahrungen kann man da, glaube ich, fürs Leben eine ganze Menge machen. Das ist echt
das auf alle Fälle.
Tolle Ebene, ja.
Es sind ja immer Projekte, die man ja wirklich von groß nach klein durchdekliniert.
Ne? Also
wenn du so ein Projekt gemacht hast und du hast sowas wie eine strategische Leitplanke in den Boden gehauen hast, dass du die Prozesse dafür geschaffen hast, das tatsächlich dann vielleicht in irgendeinem Service oder einer Plattform umgesetzt und gelauncht. Das sind schon richtige Meilensteine. Ne? Und das ist auch immer mein Credo gewesen, sowohl in meiner Beratungszeit als auch später.
Ja.
Wenn ich irgendwann ein Unternehmen wieder verlasse, schaut es anders aus als zu dem Zeitpunkt, als ich hingekommen bin.
Mhm. Ja.
Und wie viel das dann ist und wie weit das dann ist, das muss man dann immer sehen. Erfahrungsgemäß schafft man mit den richtigen Mitteln in kurzer Zeit sehr viel. Und das ist ja dann auch immer, wo man sagt, das ist auch das Wertversprechen einer Transformation. Also Transformation ist kein Selbstzweck.
Ja.
Wir machen das jetzt, weil es irgendwie gerade jeder macht, sondern am Ende des Tages müssen wir Werte schaffen und dann haben Unternehmen neue Eigenschaften, neue Fähigkeiten, neue Geschäftsmodelle, die sie eben in die Zukunft bringen. Das muss der Anspruch sein. Und dann blickt man natürlich auch mal auf 20 Jahre zurück und sagt, das ist schon irre, was man alles irgendwie mal dahin gebaut hat.
Ja.
Und ist aber auch etwas, was halt ja auch die eigene Kreativität befriedigt. Also wenn man sich anschaut, was man schon alles mal in allen möglichen Bereichen gemacht hat. Ja. Das ist teilweise sehr verwirrend, ganz oft für Headhunter und Co., weil sie einen nicht so richtig einzusortieren wissen.
Ja.
Und weil man auch nicht so richtig den klassischen Funktionen entspricht. Aber das ist ja dann quasi immer das Schöne zu sagen, okay, wo ist die nächste Fläche, auf der man jetzt irgendwie was Neues kreieren kann.
Ja.
Und das ist so dieser Grad an Neugier, der uns Transformatoren ja auch antreibt. Und das rate ich auch den jungen Leuten immer, wahrt euch diese Neugier.
Absolut.
Es wird immer mal der Punkt kommen, dass ihr an irgendeiner Stelle merkt, ich komme hier nicht weiter. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern...
Ja.
Das ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja.
Hier an dieser Stelle, aber dann gibt es mit Sicherheit eine andere Stelle. Und aber diese Neugier und diese schöpferische Ungeduld, sich zu behalten, das ist, glaube ich, ist immer wert.
Ja. Und da zeigt sich auch wieder die tolle Parallele zwischen Tanzen und digitaler Transformation, also diese verantwortlich umzusetzen. Was du ja gerade gesagt hast, die Kreativität, die Flexibilität, aber auch die Struktur, ne? Mhm. Und gleichzeitig auch die Beweglichkeit. Also es braucht mehr als einfach nur IT zu können. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Kern. Und da kommt mir noch eine Frage, die auch wieder was mit einem Projekt zu tun hat, das jemand aufgetragen bekommen hat. Und zwar wurde ein Unternehmen schon sehr gut digitalisiert. Also sie hatten wirklich Instrumente, um alles Mögliche effizienter und besser und schlanker und wie auch immer zu machen. Es hat aber kaum jemand genutzt. Und jetzt hat eben diese Projektgruppe den Auftrag, ein Digital Mindset im Unternehmen umzusetzen und ist jetzt gerade dabei, mit einem geschätzten Kollegen von mir zu überlegen, wie kriegt man denn da einen guten Prozess hin, um das, was schon da ist, tatsächlich auch ins Machen zu bringen.
Ja, da machen wir mal das, was ich vorhin schon gesagt habe, jetzt mal in der Praxis. Ich würde da auch erstmal den Auftrag klären, sagen, was versteht ihr denn unter einem digitalen Mindset? Das ist nämlich immer eine ganz spannende Frage und bis heute beantwortet mir die auch jeder unterschiedlich. Mhm. Und für viele ist ja ein digitales Mindset am Anfang gewesen Technologiekompetenz. Mhm. Ne? Also die Leute müssen schon mal gecodet haben. Ne? Das haben am Anfang welche als digitales Mindset verstanden. Andere heben das auf eine Methodenebene. Also digitales Mindset, die Leute können Design Thinking, die Leute wissen, was agile Entwicklung ist und so weiter. Mhm. Ich persönlich hebe es gerne auf eine, Metaebene. Ich sage, digitales Mindset ist, wie das Wort schon sagt, eine Art zu denken. Also wie gehe ich mit einer Welt im Wandel um und wie stehe ich dazu? Welche Einstellung habe ich zu Risiko? Welche Einstellung habe ich zu Fehlern? Welche Einstellung habe ich zu kundenzentrierten Vorgehen, Kunde im Fokus? Und dann purzeln ja die anderen Sachen wie Methoden und Technologie purzeln da ja raus, wenn ich diese Fragen mal beantwortet habe.
Ja.
Und da wird dann schon klar, dass dieses, wir stellen Tools zur Verfügung, ist bestenfalls ein Drittel der ganzen Frage, die man beantworten muss. Und wenn ich eben wirklich auf diese Metaebene gehe, und ich war ja schon in vielen, zum Beispiel B2B-Unternehmen, die natürlich zum Beispiel halt sicherheitsrelevante Dinge tun. Ich war ja auch mal hier in Franken bei einem Kosmetikhersteller. Und da ist dann halt eben, wenn du etwas auf die Haut tust beim Kunden, da gibt es kein Better Done Than Perfect. Da gibt es kein Minimum Viable Product. Ne? Da darf nichts passieren.
Ja.
So, das heißt, die Leute sind in einem Wertesystem groß geworden, maximale Sicherheit herzustellen. Mhm. Und das ist ja auch gut. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt solchen Leuten jetzt begegnest und sagst, okay, wir müssen ab heute agil sein und im Übrigen ausprobieren ist alles, dann gucken die dich erstmal mit großen Augen an und sagen, ja, aber wie? Und da geht es dann los zu sagen, okay, dann müssen wir über unser Wertesystem reden. An welchen Sachen müssen wir wirklich 120% sicher sein? Das ist wahrscheinlich beim Produkt. Aber wenn wir uns dann überlegen, wie wir einen neuen Service für unsere Kunden machen, da können wir doch mal ausprobieren und dass man halt einfach dann auch sieht, okay, wir brauchen beides, wir müssen nur wissen, wann wir es machen.
Ja.
Und das, da sind wir dann auch wieder alt und neu, stehen gleichwertig nebeneinander. Wir werden beides brauchen für die Zukunft.
Ja.
Und ja, das war jetzt ein Beispiel. Das würde ich den Kunden erstmal fragen. Was soll es denn sein? Und wenn dann, und wenn wir wirklich drüber reden, wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir mit Ausprobieren um? Wie gehen wir mit Diversifizierung um? Also wir tun Dinge, die wir noch nie getan haben. Dann lohnt es sich zum Beispiel immer mal in das Belohnungssystem des Unternehmens zu schauen. Also welche Dinge werden denn eigentlich belohnt?
Ne? Ah, ja, absolut.
Und wenn, und wenn einfach, das heißt, okay, sicherer Umsatz wird belohnt und 100% Sicherheit und Vorhersagbarkeit wird belohnt, dann muss man sich jetzt nicht wirklich wundern, dass das jetzt nicht so wirklich ein innovationsfreudiges Umfeld ist.
Ja.
Ne? Und da sind wir auch wieder in der Rolle der Geschäftsführung, jetzt darüber zu diskutieren, Leute, wir brauchen andere Ziele.
Ja.
Wir müssen ausprobieren und lernen, müssen wir in die Ziele auch eines Geschäftsführers reinbringen. Das ist eine Sache, die musst du in einer Geschäftsführung diskutieren und mit Shareholdern diskutieren. Die kann kein Projektleiter, den wir vorhin skizziert haben, dann mal so lustig vorschlagen.
So ist es.
Und, aber da wird dann ein Schuh draus, weil damit wird ja auch Kultur manifestiert. Was versuchen wir zu erreichen? Worüber freuen wir uns dann auch? Und da kommt man dann, glaube ich, dem digitalen Mindset noch deutlich näher als dem nächsten Tool, was man irgendwie in die Landschaft schraubt.
Ja, ja. Also da gibt es auch bei einer bestehenden Tool-Landschaft noch ganz viel zu analysieren und zu erfragen und zu klären und vor allen Dingen wirklich da auch die Führungskräfte ranzunehmen. Was wollt ihr eigentlich konkret mit den Tools? Was sollen die Leute genau machen? Was soll das im Unternehmen bewirken? Das ist, denke ich,
ja, also ich denke, wesentlich. Was man da machen muss, ist eine Wertediskussion führen.
Ja. Ja.
Und der durchschnittliche Geschäftsführer in Deutschland wird ja nun mal in aller Regel an Umsatz und Gewinn bemessen.
Mhm. So. So ist es.
Aber die Frage dann, okay, an welchen Werten wird er bemessen? Und zwar konkret, also nicht an irgendeinem Paper, was dann in jedem Büro hängt, ne, mit den Werten der Firma oder so, sondern wirklich ernsthaft.
Ja.
Welche Maßnahmen werden da eingeführt? Welche Trainings werden gemacht? Welche Dinge werden zelebriert? Welche Leute werden Mitarbeiter des Monats und warum? Das sind Dinge, die rühren natürlich an den Grundfesten nicht nur des Unternehmens, sondern auch der Menschen. Aber ich persönlich finde das immer eine wahnsinnig wertvolle Diskussion.
Mhm.
Weil wenn du dann halt, und das ist ja auch, jetzt gehen wir wieder zurück in klassisches Projektmanagement. Wenn ich feststelle, dass jeder im Unternehmen erstmal im Moment von Angst geprägt ist, seine Umsatzziele zu erreichen, dann weiß ich, jetzt gerade brauche ich großes Geld für irgendein neues Geschäftsmodell gar nicht auszugeben, weil es verpufft eh.
Mhm.
Ne? Und da dann lieber zu sagen, okay, wir sparen uns das Geld, aber wir nehmen vielleicht einen Teil davon und gehen dieses Thema an. Wie kriegen wir die Angst weg? Wie kriegen wir eine andere Art zu führen hin?
Ja.
Dann kann ich irgendwann, habe ich den Boden dafür, um halt eben auch Digitalisierungsthemen zu machen, die dann ein entsprechendes Budget haben.
Mhm.
Ich sage den Führungsmannschaften immer, wenn ich irgendwo eingeladen werde, wenn ihr es nicht führt, findet es nicht statt. Punkt.
Mhm. Ja. So.
Und das muss man eben sicherstellen, bevor man irgendwie mit den großen Cloud-Anbietern oder Beratungshäusern oder sonst irgendwie spricht oder sich um KI und alles kümmert.
Ja, ja, genau.
Wenn der Rahmen der Führung nicht da ist, passiert nicht viel und dann kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann raus, naja, für uns ist das nichts. Dann haben wir das Unternehmen aber nicht weiter bewegt, dann haben wir uns da drin bestätigt, dass wir uns nicht verändern wollen und das kann nicht das Ziel sein.
Ja, ja, und es ist ja auch so, dass die Dinge, die verändert werden sollen, müssen ja gelernt werden und Lernen braucht ja schon auch ein bisschen Zeit. Also manches verlangsamt sich im Laufe des Projekts, ne? Und wenn die Leute diese Digitalisierungstools erst lernen müssen und aber Schnelligkeit belohnt wird, jetzt mal als Beispiel, dann werden sie weiter das machen, was sie schnell können und was sie bisher immer gemacht haben und gehen diesen Umweg nicht, weil sie Angst haben, erstens mal könnte ich es falsch machen, zweitens könnte es länger dauern. Aber gut, ich glaube, das war jetzt wirklich ein ganz guter Umriss jetzt auch nochmal um dieses Wölkchen digitales Mindset, das keiner so genau fassen kann. Ich danke dir sehr für unser Gespräch.
Sehr gerne.
Also nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Bernd, für deine Zeit. Und ich möchte unseren Zuhörern natürlich auch mitteilen, dass du mehrfach auch schon Auszeichnungen erhalten hast für deine Tätigkeiten. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Unter anderem wurdest du zweimal als CIO of the Decade ausgezeichnet. Erst kürzlich in Frankfurt. Da gibt es noch ganz aktuelle Berichte. Und ja, es ist ganz interessant zu hören und zu lesen, für welche Projekte und welche Tätigkeiten du da einfach auch besondere Ergebnisse erzielt hast und verdient eben auch einen Preis bekommen hast. Und was mir ganz persönlich wichtig ist, ist den Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Buch zu zeigen. Es ist nicht ganz so easy, es hier reinzuholen. Man sieht hier einen Tänzer und das Buch von Bernd heißt, als gäbe es keine Schwerkraft. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also ich lese jetzt nicht unbedingt super gern Fachbücher. Im Moment lese ich lieber Romane, aber das war toll, weil ich tanze total gern. Und es hat mir Spaß gemacht, einfach mit Bernd über die Tanzfläche zu schweben und dabei aber vieles über Führung und Veränderungsprozesse zu erfahren. Von daher empfehle ich ganz doll nochmal dein Buch oder auch das Hörbuch ganz wunderbar zu lesen. Und Bernd würde auch eine persönliche Widmung reinschreiben, wenn ihr es bei ihm direkt bestellt. Die Kontaktdaten bekommt ihr auch. Die habt ihr in der Beschreibung von unserem Gespräch. Von daher ganz herzliches Danke nochmal, lieber Bernd. Schöne sonnige Herbstzeit wünsche ich dir noch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, liebe Susanne. Hat riesen viel Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Schöne Sehr Grüße gern. An die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und viel Erfolg allen. Ciao. Tschüss.
Tschüss.